an der Stelle um den Segen des Wortes Gottes bitten. Ich weiß nicht, wer von den Autofahrern schon mal ein Stoppschild gehört hat. Ich denke, die meisten. Warum? Weil man die Regeln aus der Vorschule vergessen hat. Der Kinder macht bestimmt im Kindergarten, in der Vorschule, am Stoppschild einhalten. Bei uns in Weißbach auf der B93, wo wir vom Krankenhaus kommen, steht auch ein Stoppschild, auch von Weißbach aus. Das ist ein bisschen weit, ist abgesetzt, und da steht manchmal die Polizei. Die Polizei, die guckt nämlich, ob die Räder am Stoppschild wirklich stillgestanden haben. Ich ertappe uns oft dabei. Links, rechts, freie Sicht. Ach komm, nichts, können wir fahren weiter. Ne? Stoppschild interessiert uns nicht. So denke ich, hat es jeder vielleicht schon mal gemacht, weil man die Regeln aus der Vorschule einfach, ja, kommt halt nichts. Und um solche Stoppschilder geht es heute auch. Und wir haben gerade das Lied gesungen von Jochen Klepper, erweckt durch allen Leuten. Und der ist auch der erste, über den ich reden möchte. Aber wie ist das mit den Stoppschildern? Waren wir es nicht auch im Leben gegangen, dass wir manche Dinge ignorieren? Ich lasse mich doch nicht egal hauen, ne? Von meinen Klassenkameraden. Da kriegst du es wieder. Egal, meckern die über meine Klamotten. Ich zieh's auch so gern an. Stopp, stopp, meine Freundin. Du hast doch viel besser innere Werte. Stopp, stopp, die Eltern. Irgendwann kriegst du auch seine Strafe. Du musst dir nicht zurückschlagen. Du mit deinen altmodischen Ansichten und ewigen Belehrungen, sagt der Sohn zum Vater. Du kannst mich mal. Ab heute mache ich das, was ich will. Stopp, sagt die Mutter. Du kommst auch noch dahinter. Dein Vater hat mehr Lebenserfahrung wie du. Das sind so Stoppschilder, da könnte ich noch viele aufzählen, die uns im alltäglichen Leben begegnen. Und Paulus stellt hier auch so ein Stoppschild auf. Stopp. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf Gutes gegen jedermann. Aber zu Paulus später, wir fangen erstmal bei Jochen Klepper an. Und der hat auch ganz viele Stoppschilder gekriegt. Zuerst von seiner Familie, weil er sich getraut hat, eine Jüdin zu heiraten, die war noch 13 Jahre älter, hatte auch noch zwei Kinder. Ein Stoppschild, weil er sein Theologiestudium abgebrochen hat. Und weil er eine Jüdin geheiratet hat, hat er auch noch von den Nazis Stoppschilder gekriegt. Von den Schweizer Behörden, weil die Stieftochter nicht ausreisen durfte und so weiter und so fort. Und Jochen Klepper war manchmal nach den Stoppschildern fertig. Und hat versucht, irgendwie sein Leben wieder in den Griff zu kommen. Aber durch diese Stoppschilder hat er das geschafft und hat ganz tiefgründige Lieder geschrieben. Und auch vieles mehr. Hat einfach angefangen, über den Sinn des Lebens nachzudenken, über den Sinn seiner jüdischen Familie. Und irgendwann wurde es immer schlimmer. Und dann hat er sich das letzte Stoppschild, was ihm geblieben war, war die letzte Freiheit, das letzte Stoppschild, dass er sich mit seiner Familie in einer Berliner Wohnung am Leben selbst ein Ende gesetzt hat. Und er schreibt dazu, wir sterben nun, ach auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Augenblick endet unser Leben. Paul Gerhard steht drunter. Er hat ganz viele Stadtschilder bekommen. Und viele dieser Stoppschilder bewegten auch ihn, tiefe, ausdrucksstarke Lieder zu dichten. Die haben bis heute nichts an ihrer Ausdruckkraft verloren. Ich bin gespannt, wie viele in das neue Gesangbuch hineinfinden. Was waren solche Stoppschilder? Die Folgen des 30-jährigen Krieges, Pest, Hungersnot, Seuchen, Übergriffe der Soldaten. Die Ausweisung an seiner Pfarrstelle, Arbeitslosigkeit, der Tod 4 seiner 5 Kinder, Tod seiner Frau im Alter von 46 Jahren. In Palgera dichtete in einigen Jahren 130 Lieder. 130 Lieder. Er ist also nach Barney Müller der bedeutendste Liederdichter der deutschen Christenheit. Und seine Lieder, da stehen allein die 26 im Gesangbuch. Befühle deine Wege, o Haupt voll dunklen Wunden, wie soll ich dich empfangen, die goldene Sonne, und geh aus, mein Herz und suche Freude, um nur einige zu nennen. Bei der Vorbereitung auf diese Predigt, auf diesen Gottesdienst, da habe ich folgende Geschichte gefunden. Als die ersten Missionare nach Alberta in Kanada kamen, wurden sie von einem jungen Häuptling der Cree-Indianer namens Neskapeton entschieden abgelehnt. Und trotzdem lernte er später das Evangelium kennen und wurde Christ. Und kurz darauf tötete ein Mitglied eines anderen Stammes, der Blackfoot-Indianer, seinen Vater. Da ritt Maskapeton in das Dorf, in dem der Mörder lebte, und verlangte, dass er vor ihm gebracht würde. Und gegenüber dem Schuldigen sagte er: Du hast meinen Vater getötet. Also musst du jetzt mein Vater sein. Du sollst mein bestes Pferd reiten und meine besten Kleider tragen. Sag deinem Volk, dass Maskapeton auf diese Weise Rache nimmt. Voller Staunen rief sein Feind auf in Reue: Mein Sohn, jetzt hast du mich getötet. Er wollte damit sagen, dass der Hass in seinem eigenen Herzen durch die Vergebung und Freundlichkeit des Häuptlings vollständig beseitigt worden war. Und der Mörder seines Vaters fuhr fort: Noch nie in der Geschichte meines Volkes hat es so etwas gegeben. Mein Volk und alle Männer werden sagen, der junge Häuptling ist wie niemand sonst mutig, stark und gut. Ich weiß nicht, ob ich das fertig gebracht hätte. Ich weiß es nicht. Aber der Häuptling Maskapeton, der hat ein Stoppschild aufgestellt. Stopp! Hiermit unterbreche ich den üblichen Rachezyklus. Und bei den Christen im Römischen Reich, den Paulus diesen Brief schreibt, da gab es auch ein Ehr- und Racheverständnis. Wir merken das ja heute noch, ne? In der arabischen Welt, wie dieses Ehrverständnis noch da ist und dieses Rachegebot. Und es galt als Gebot der Ehre, Freunden Gutes und Feinden Böses zu tun. Und die Christen, die oftmals eine Minderheit damals noch waren und oftmals auch rechtlos, die erhielten kaum Zugang zur Justiz und faire Prozesse. Und das Verbot der Eigenrache war daher ein unheimlicher Vertrauensvorschuss und eine unheimliche Herausforderung an das Vertrauen an Gott. Und ich habe es ja schon erzählt, auch die Predigt war für mich eine Herausforderung. Ich sagte: Thomas, du kannst diesem Anspruch nicht genügen. Tut niemand Böses mit Bösem. Gelingt dir oft nicht. Ich kann doch nicht alles über mich ergehen lassen, was man mir anwirft. Manchmal von Freunden, manchmal von Feinden. Manchmal von der eigenen Familie. Manchmal im Zorn. Ich kann doch nicht alles über mich ergehen lassen. Und manchmal, da gehen die Pferde mit einem durch, ne? Da kriegt man was nachgesagt und dann schießt man zurück. Und dann muss alles. Und doch hat Gott ein Stoppschild aufgestellt. Stopp, Thomas. Du drückst dich nicht vor dieser Predigt. Du hältst die Predigt. Aber wenn es dir schwerfällt, du hältst die Predigt. Und wir sind vorige Woche im Gottesdienst gefahren, nach Langenbach. Und auf dem Weg dorthin habe ich zu meiner Frau gesagt: Hast du selbst dabei? Mir ist gerade der Überschuss eingefallen, mir sind Lieder eingefallen, mir ist die Struktur eingefallen. Stopp, hat Gott gesagt. Du hältst die Predigt. Ich sag dir, was du zu machen hast. Das ist erstaunlich immer wieder. Ne? Wir wollen uns drücken, manchmal, und wir wollen. Nee, und dann sagt Gott, nee. Verlass dich doch auf mich. Und der Bernd hat es ja mitgekriegt. Ne? Es war nicht nur das, es war noch mehr gesundheitliche Sachen. Der Wolfgang hat es mitgekriegt. Komisch. Montag schickt der Thomas immer. Im Gottesdienst erbleiben, oder? Es kam nicht. Es bleibt bestimmt. Dienstag, es kam nicht. Es bleibt bestimmt noch drin. Ne? Freitag, immer noch nicht da. Ne? Ich habe mich immer noch gedrückt. Obwohl Gott gesagt hat, stopp, ich habe mich immer noch gedrückt. Aber ich bin trotzdem heute hier. Ich hoffe, ich habe euch. Ich denke, wir müssen die Konflikte auch manchmal aushalten und uns wirklich unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Ich weiß nicht, wie das für die Christen damals war. Wie die das ausgehalten haben, diese Konflikte zu durchbrechen. Aber ich denke, dieses Stoppschild, was Paulus hier aufsteht und sagt, stopp, macht es nicht so wie die Römer. Macht es nicht so wie die Griechen. Macht es nicht so, dass wenn man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Macht nicht, wie du mir, so ich dir. Macht nicht, wie es im Alten Testament steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Denkt an die Bergpredigt. Jesus und Paulus sagen, stopp, ihr dürft anders sein. So soll es bei euch nicht sein. Rächt euch nicht selber, vergeltet lieber Böses mit Gutem und überlasst die Rache Gott. Aber Paulus kennt auch unsere inneren Schweinehunde. Ne? Der kennt ihn. Und Gott auch. Und darum sagt dann meiner, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Lass es nicht zu. Lass es einfach nicht zu, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und da gibt uns auch den Rat, aber so viel an euch liegt. Es liegt nicht immer an uns. Und doch haben die Christen in Rom das gelebt. Während der großen antiochischen Pest im 2. Jahrhundert und der zyprianischen Pest, da taten sie Folgendes. Während die heidnische Bevölkerung Kranke, oft sogar die eigenen Familienmitglieder aus Angst vor Ansteckung aus den Häusern warf. Wir kamen da sofort die Erinnerung an Corona. Ne? Die Kirchen zu keinen Besuch empfangen. Ne? Die Schritte der Unerhörten gezählt. Kam mir irgendwie bekannt vor. Was haben die Christen getan? Sie blieben und pflegten nicht nur ihre eigenen Leute, sondern auch ihre Verfolger. Und dieses Handeln sammelte feurige Kohlen auf die Häupter der Gegner. Die öffentliche Meinung kippte zugunsten der Christen, weil ihre soziale Fürsorge die staatlichen Strukturen übertraf. Manchmal muss man auch Mut haben, das zu tun, was in der Bibel steht. Sie haben die Welt nicht mit Schwertern verändert, sondern mit einer Liebe. Mit einer Liebe, die das Echo des Hasses einfach verstummen ließ. Manche Lieder durch die Kenntnis, ne? Karl Gerhardt, ne? Hillersfacht hat mir eigentlich weniger gesagt. Und ich habe vorher gewonnen. Kann man das alles durch den Kopf gehen, Gott sieht, habe ich jetzt auf der Predigt drauf gehört, muss ich alles sagen. Aber ich habe hinten im Gesamt nachgeguckt, wer ist das eigentlich? Hiller. hineingucken, wo die Dichter und Komponisten aufgeführt sind. Da stehen so ein paar Kurzinformationen. Und unter Hiller steht unter anderem, nach dem Verlust seiner Stimme verstärkt literarisch tätig. Verlust seiner Stimme. Er war Pfarrer. Und da war er gerade mal 51 Jahre. Was macht er draus? Heute geht man pensionieren, nicht jetzt sagen, gut, kriegst du deine Pension, kriegst du jeden Monat sein Geld. Nee, Hiller stellt von seiner Pension einen Vikar ein. Ihr habt einen Verein gegründet, ne? Wahrscheinlich aus den gleichen, aus ähnlichen Gründen, ne? Weil das mit dem Fahren eng wird. Und er widmet sich der Dichtkunst. Und ich dachte, ich lese jetzt richtig, er hat 1073 Lieder gedichtet und ein eigenes Liedband rausgebracht mit zwei Bänden, geistiges Liederkästchen. Und in dem Lied, der ist der Brahmo wieder vor, schildert er eigentlich seine Bekehrung. Ne? Gott hat Stopp gesagt. Stopp mit deiner Stimme. Du kannst nicht mehr reden. Aber das Stoppschild hat bewirkt, dass er sich auf die inneren Werte, auf seine Dichtkunst besonnen hat. Und daraus sind ganz viele Schätze geworden. Vier Strophen erschildern seine Bekehrung und die letzte Strophe, das ist wie eine Gebetsstrophe. Wenn man die nochmal durchliest, nehmen wir Sinn ja auf Kreis Plus, dann ist der Wolfgang fertig und dann klappt das Gesang wieder zu. Aber die Lieder haben oftmals einen ganz, ganz, ganz tiefen geistigen Sinn. Vier Strophen schildern seine Bekehrung und die letzte Strophe ist eine Gebetsstrophe mit dem Ausblick auf die Ewigkeit. Jetzt kommt der Wolfgang und jetzt kommt die Abkündigung. Das ist mal umgedreht, also erst die Predigt und der Abschluss und dann das Lied. Das Lied hat geschrieben Amelie Juliane, Gräfin von Schwarzburg-Rudolfstadt. Sie war ein Flüchtlingskind, früh verwaist. Ja, die Dichterin des folgenden Liedes erlebte viel Leid, viele Stoppstimmen. Und trotzdem blickte sie voll Hoffnung auf Gott. Im 30-jährigen Krieg verlor sie als Kind kurz hintereinander Vater und Mutter, fand Zuflucht bei örtlichen Verwandten. Aber auch dort erfuhr sie immer wieder Tod und Leid, immer wieder solche kleinen Stoppstimmen. Sie verlor zuerst den Pflegevater, mehrere Geschwister, Pflegegeschwister. Das ist ein Stoppschild. Stoppschild, wo manche vielleicht verzweifelt werden. Und zuletzt die eigene neugeborene Tochter. Aber bei ihr führte das zu einem tiefen Glauben und zu einem Festhalten an Jesus. Also wenn wir uns mit den Dichtern mal beschäftigen, das ist hoch, hoch interessant. Sie schrieb fast 600 geistliche Lieder. Und damit die Liederreichste unter den geistlichen Liederdichterinnen. Und als Landesherrin sorgte sie für das Wohlergehen ihrer Untertanen und gründete Stiftungen für Waisen, Witwen und Arme. Unterstützte eine Mädchenschule. Aber sie sehnte sich auch auf die Vereinigung mit ihrem Herrn und Heiland Jesus Christus. Sie starb 1706 an einem Freitagnachmittag zur Todesstunde Jesu. Wir haben auch ein Stoppschild. Stoppschild heißt Kreuz. Und das bewahrt uns manchmal vor Dingen, die wir als Christen eigentlich, die uns als Christen eigentlich nicht zustehen. Dieses Kreuz, diese Erinnerung, manche tragen es um den Hals, wir haben es hier vorne, wir sehen es auf der Kirche, wir sehen es auf den Bergen. Es ist manchmal so ein Stoppschild. Überlege, was du tust. Es bewahrt uns vor vielen Dingen und es ist der Inbegriff der aggressiven Freundlichkeit. Nicht der aggressiven Feindlichkeit, von der aggressiven Freundlichkeit. Die Ständiger sind froh, dass Gott nicht bei der Aussage stehen geblieben ist, also hat Gott die Welt geliebt. Sondern dass der Satz weitergeht, auf dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn das ist so ein ganz großes Stoppschild, Golgatha. Stopp, hier ist Versöhnung für alle da. Sind wir froh, dass Jesus diesen Weg gegangen hat, dass er diese Schuld aller auf sich genommen hat, dass er dem Satan dieses Stoppschild entgegengestellt hat. Stopp, mein Freund. Schluss. Ich habe es vollbracht. Und ich denke und wünsche euch, dass ihr in eurem Leben die Stoppschilder beachtet. Was will Gott uns damit sagen? Was will uns Gott, was will mir und dir Gott mit diesem kleinen Stoppschild sagen? Was will er dazu gehören? Und ich denke, wir kennen da ganz viel von den Dichtern, von unserer Bibel sowieso und vielleicht auch von diesem